Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff ist zurück von seinem viertägigen Besuch in der Türkei. Ein Besuch, der sicher ganz im Zeichen der Integrationsdebatte bei uns in Europa stand, der aber auch die Lage der Christen in der Türkei zum Thema machen wollte. Ob das gelungen ist und wie es um die Situation der christlichen Minderheit bestellt ist, darüber gibt uns gleich der protestantische Pastor Wolfgang Hede Auskunft. Er lebt und arbeitet in İzmit im Nordwesten der Türkei. Guten Morgen, Herr Pastor Hede. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Guten Morgen.
Herr Hede, der deutsche Bundespräsident Christian Wulff hatte vor seiner Visite in die Türkei angekündigt, auch über die Lage der Christen in der Türkei sprechen zu wollen. Wie zufrieden sind Sie denn insgesamt mit seinem Besuch und mit dem, was er darüber gesagt hat?
Ja, das, was ich erfahren habe, und da nähern sich meine Informationen natürlich auch hauptsächlich aus dem Internet, deutsche Zeitungen und so weiter, war ich doch froh darüber, dass er so deutlich auch was über die Situation der Christen in der Türkei gesagt hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall positiv. Muss gleich dazu sagen, nach dem, was ich in den türkischen Medien verfolgt habe, hat dieses Thema kein großes Echo in den türkischen Medien gefunden. Trotzdem denke ich, ist es gut, dass er das auch mal so gesagt hat.
Ja, ein wichtiger Hinweis von Ihnen, denn Bundespräsident Wulff hat ja erfreulicherweise auch Benachteiligungen der Christen angesprochen, die oft wenig beachtet werden, also die Anerkennung von Gemeinden als Rechtspersönlichkeiten, den Unterhalt der Kirchen sowie auch die Ausbildung des Priesternachwuchses. Gibt es denn weitere Punkte, in denen Christen in der Türkei vom Staat benachteiligt werden?
Ja, Sie haben das schon angesprochen, die Frage von Kirchengebäuden, das ist weiter ein dringendes Thema. Bis vor kurzem oder vor ein paar Jahren noch war es auch gar nicht möglich, dass christliche Gemeinden eine juristische Person werden konnten. Das ist jetzt in der Form von Vereinen möglich. Das ist ein Fortschritt, aber immer noch ist es sehr schwierig, wirklich Kirchengebäude zu bauen oder anzumieten. Die Rechtslage hat sich in der Situation positiv verändert, aber die Praxis hinkt oft noch sehr weit dahinter zurück. Ich glaube, Sie sagten auch eben gerade schon, dass die Ausbildung von Pastoren ein Thema ist, was sicher sehr stark in der Zukunft auch noch besprochen werden muss. Die Hauptgründe für Schwierigkeiten, die Christen in der Türkei haben, sind natürlich stärker noch gesellschaftlich als staatlich-gesetzlich.
Die türkische Regierung reklamiert für sich ja Fortschritte bei den Minderheitenrechten. Als Beispiel wurde auch die Kirche in İskenderun genannt, die jetzt nach jahrzehntelanger Nutzung als Waffenlager und Pornokino im vergangenen Jahr auf Kosten des Staates den Christen zurückgegeben wurde. Ist denn die Türkei nach Ihrer Einschätzung auf einem guten Weg bei der Religionsfreiheit oder sind solche Rückgabeaktionen mehr oder weniger Zuckerstückchen für die Öffentlichkeit?
Ja, das Interessante ist ja, dass die Türkei schon seit sehr langer Zeit verfassungsrechtlich durchaus einen Status der Religionsfreiheit gewährt. Und da hat sogar schon in den Ende der 80er Jahren auch ein höchstrichterliches Urteil gegeben, das ausdrücklich gesagt hat, dass diese Religionsfreiheit auch die Freiheit einschließt, seinen Glauben zu propagieren, sich zu versammeln und so weiter. Nur andererseits gab es also fehlende Ausführungsbestimmungen, Schikanen auf den unteren Ebenen und so weiter und keine klare Stellung von obersten staatlichen Stellen. Da hat es positive Anstöße gegeben in den letzten Jahren, die aber in der Praxis immer noch nicht so sehr stark gegriffen haben. Aber es hat kleine positive Schritte gegeben, so würde ich das sagen.
Sie kennen die türkischen Verhältnisse, haben gerade schon erwähnt, das ist gar nicht so von den Medien aufgegriffen worden, was Christian Wulff in der Türkei gesagt hat. Glauben Sie denn, dass seine Worte bei der Regierung angekommen sind oder hat man das jetzt mehr oder weniger freundlich zur Kenntnis genommen und nichts wird sich ändern?
Da kenne ich natürlich die Regierungsvertreter nicht persönlich, aber ich denke, dass solche öffentlichen Stellungnahmen auf jeden Fall wichtig sind. Und von daher bin ich immer froh, wenn ein hochrangiger Politiker auch mal sowas sagt. Und nun kann das gerade Christian Wulff ja auch mit gutem Recht sagen, weil er sich gleichzeitig auch dafür eingesetzt hat, zu akzeptieren, dass Muslime in Deutschland ihren Glauben ausüben können. Und ich denke, das wird schon gehört. Was davon dann in der Praxis ankommt, wie gesagt, da muss man drauf warten. Ich habe gerade im Internet nochmal geguckt, dass bei diesem Besuch auch der türkische Staatspräsident Abdullah Gül dann gesagt hat, auch ich bin Präsident auch der Christen und der Juden in unserem Lande. Natürlich ähnliche Stellungnahmen hat es vorher auch schon gegeben. Oft wird das dann aber so gesagt, naja, es gibt ja gar keine Schwierigkeiten in unserem Land. Mhm. Das ist dann wieder für die Christen was, worüber sie sich aufregen. Wenn man offen sagen würde, ja, es gibt Schwierigkeiten, aber wir sind dran, die zu ändern, dann wäre das viel besser noch.
Jetzt haben Sie gerade schon die Gesetze erwähnt und was geändert werden müsste. Das ist natürlich ein messbarer Parameter. Schwieriger ist natürlich die Umsetzung, wie Sie gerade schon sagten. Es kommt also vielfach, wie es scheint, auf die handelnden Personen an. Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis?
Gerade vor kurzem hat die Vereinigung der protestantischen Kirchen einen sehr ausführlichen und detaillierten Bericht veröffentlicht, wo sie das so darstellt, dass zwar jetzt theoretisch die Möglichkeit besteht, dass auch kleine protestantische Gemeinden in dem Fall Gottesdiensträume öffentlich anmelden können oder auch Kirchengebäude machen können, aber dass dann auf die unteren Beamten so viel Ermessensspielraum haben und der wird dann eben oft gegen die Christen ausgenutzt. Zudem ist dann zum Beispiel im Gesetz jetzt vorgeschrieben, dass solch ein Kirchengebäude eine Mindestgröße oder das Grundstück, auf dem das steht, eine Mindestgröße haben muss. Und das ist dann gerade für die immer noch sehr kleinen protestantischen türkischen Gemeinden oft finanziell sehr schwierig, in Städten solch ein großes Grundstück überhaupt zu kaufen. Und auch wenn dann die örtlichen Behörden gefragt werden, wo können wir denn jetzt hier eine Gemeinde bauen, dann werden oft ausweichende Antworten oder negative Antworten gegeben. Also da ist in der Theorie etwas besser geworden, aber auf der lokalen Ebene wird da viel sabotiert.
Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass viel Ignoranz, viel Unkenntnis vorhanden ist. Wie steht es denn generell um das Ansehen der Christen im Land?
Ja, in Bezug auf Ignoranz und Unkenntnis, das haben Sie sehr richtig gesagt. Es gibt immer noch viele Leute in der Türkei, die wirklich glauben, es sei gesetzlich verboten, in der Öffentlichkeit etwas über seinen Glauben zu sagen. Aber das ist schon seit längerer Zeit nicht verboten. Aber das Volk weiß zum Teil nicht davon und beschuldigt dann Christen, ihr macht Propaganda, ihr seid missionarisch tätig und das ist doch gegen das Gesetz. Aber das ist es ja gar nicht.
Also es wird mit Hinweis auf das Gesetz dann moniert.
Ja, oder ich weiß von Situationen, wo Christen in Istanbul, wo natürlich in der Großstadt manches mehr möglich ist, in der Öffentlichkeit mit Leuten über ihren Glauben geredet haben und dann die Polizei gerufen wurde und die Polizei auch kam und das unterbunden hat, obwohl die Rechtslage eindeutig so ist, dass dagegen keine rechtliche Handhabe gibt, aber dass selbst die Polizei davon nicht gut genug informiert war. Sobald dann ein Anwalt eingeschaltet wird und so weiter, wird das dann wieder klargestellt in der Regel. Aber da gibt es viel Unsicherheit oder Unwissenheit. Und dann natürlich das Ansehen der Christen im Lande. Da habe ich vor ein, zwei Jahren eine Umfrage gelesen, ich kann Ihnen jetzt leider die genaue Quelle nicht sagen, aber wo in verschiedenen islamischen Ländern gefragt wurde, was denken Leute über Christen? Und interessanterweise oder traurigerweise kam da heraus, dass in der Türkei die schlechteste öffentliche Meinung über Christen besteht. Leute im Iran, in Indonesien und in Ägypten und ähnlichen muslimischen Ländern haben da ganz andere positive Meinungen über Christen geäußert.
Also das ist ja sehr interessant und sicherlich auch überraschend. Es scheint also viele Vorurteile zu geben. Wer schürt denn diese Vorurteile gegen Christen in der Türkei?
Ja, da gibt es manches, was sehr offensichtlich ist. Jahrelang wurden von höchsten politischen Stellen da Vorurteile geschürt, was jetzt zum Teil etwas besser geworden ist. Dann natürlich immer wieder gab es mal Mädchenkampagnen, wo Leute vielleicht, weil sie persönlich gegen Christen waren oder vielleicht, weil mal wieder so ein Thema dran war, dann solche Kampagnen vom Zaune gerissen haben. Und dann muss man sagen, schon seit langer Zeit ist immer wieder in Schulbüchern auch Unrichtiges über Christen drin gewesen. Da ist man jetzt dabei, da Dinge zu korrigieren. Manches kann man auch einfach nicht erklären. Wir überlegen uns das selbst manchmal, warum haben Leute geradezu Angst vor so einer kleinen christlichen Minderheit? Da muss ich als Christ sagen, da sind sicher geistliche Gründe auch dahinter. Zusätzlich gibt es historische Traumata. Das Osmanische Reich ist längere Zeit hinweg immer kleiner geworden und christliche Völker haben sich abgespalten. Und da gab es dann sicher diesen Eindruck, die Christen sind gegen uns. Das ist sicher auch ein Grund für diese schlechte Meinung über Christen.
Und das ist sicherlich auch mit ein Grund, warum es in der Türkei immer wieder mal zu Übergriffen auf Christen kommt. Und in der letzten Zeit hat ja besonders die Ermordung des Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz Luigi Padovese die Öffentlichkeit geschockt, sicherlich besonders alle Christen in der Türkei. Was weiß man eigentlich Stand heute über die Hintergründe der Tat?
Ja, tatsächlich waren da wieder mal die Christen hier schockiert und sehr betroffen. Ich muss sagen, ich kenne natürlich die kriminologischen Hintergründe nicht. Ich weiß das meiste auch nur von dem, was ich im Internet, in verschiedenen Zeitungen und so weiter lese. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass solche Argumente wie in diesem Fall, dieser Mann war geisteskrank, das hat überhaupt nichts mit religiösen Vorurteilen und so weiter zu tun. Da sind dann Christen misstrauisch gegen solche Einstufungen, weil das eigentlich in der Vergangenheit fast durchgehend so gemacht wurde. Wenn es Übergriffe gab, dann wurde dann das schnell auf Einzeltäter geschoben. Wenn man genauer nachfragte, war das nicht so. Also da sind alle Christen misstrauisch gegen die Aussage, das war nur ein pathologischer Einzeltäter.
Weltkirche aktuell, heute mit dem Thema Türkei. Telefonisch zugeschaltet ist uns der protestantische Pastor Wolfgang Hede. Herr Pastor Hede, der Mord an Bischof Padovese war kein Einzelfall, auch wenn die Hintergründe jetzt nicht klar sind, wie Sie eben sagten. Außer gewaltsamen Übergriffen gegen christliche Würdenträger wurden in den vergangenen Jahren unter anderem ein weiterer katholischer Priester, ein armenischer Christ und drei protestantische Pastoren ermordet. Und der letzte Fall hat Sie ganz besonders betroffen, denn unter den im April 2007 in Malatya im Südosten der Türkei Ermordeten befand sich auch Ihr Schwager Necati Aydin. Wie hat Sie die Nachricht damals erreicht?
Ja, das war für uns natürlich eine ganz tiefgehende Erfahrung. Kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass ich gerade in Istanbul war, eine Stadt ungefähr eben 1,5 Stunden von der Stadt, in der wir damals wohnten und immer noch wohnen. Und gerade so kurz davor war, in den Bus zu steigen für die Rückreise und plötzlich kriege ich per Telefon die Nachricht, dass da was passiert ist in Malatya. Das war aber gar nicht klar. Selbst meine Schwägerin, also die Frau von Necati Aydin, hat dann so nach und nach erst aus dem Fernsehen mitgekriegt, ob ihr Mann unter den Ermordeten war oder nicht. Und dann ganzen 1,5 Stunden Rückreise klingelte ständig mein Handy und neue Meldungen kamen oder korrigierte Meldungen und so weiter. Ja, das war schon
eine große Ungewissheit, lange Zeit.
Ungewissheit, bis ich dann in Izmit war, war es dann klar, dass unter den drei ermordeten Christen eben auch mein Schwager Necati Aydin dabei war.
Kam der Mord überraschend für Sie oder gab es schon vorher Drohungen gegen diese Gemeinde?
Ja, ich muss sagen, Christen in der Türkei haben eigentlich immer mit einem gewissen Angstpotenzial gelebt. Also es könnten Dinge passieren, Leute werden bedroht und so weiter. Bis zu diesen Morden in Malatya oder vielleicht sagen wir bis zu den Mord an den katholischen Priester in Trabzon wurde dann leicht gesagt, das sind eben Drohungen, die Leute wollen euch Angst machen, aber letztlich passiert da wahrscheinlich nichts, weil tatsächlich das nicht der Regelfall ist, dass in der Türkei Christen ermordet werden. Konkret in Malatya hatten auch, wie an vielen anderen Orten, lokale Zeitungen, ja, so reißerisch darüber geschrieben, jetzt sind die Missionare auch nach Malatya gekommen und mit total übertriebenen Zahlen operiert, 46 neue Kirchen in Malatya gegründet und so weiter. Und es gab dann einen konkreten Fall, wo die Christen Malatya aus Istanbul Bibeln bestellt hatten oder Neue Testamente. Und irgendwie hatte eine nationalistische Splittergruppe davon Wind gekriegt und die standen dann vor der Auslieferungsstelle des Cargo-Unternehmens und haben eine Protestkundgebung dagegen gemacht. Also so Sachen gab es schon, aber natürlich das so schlimm und so konkret dann diese Gewalt wird, damit hatte wahrscheinlich keiner gerechnet.
Nun muss man ja wissen, dass diese Ermordung der drei Männer ein wahres Martyrium war. Sie wurden ja stundenlang regelrecht gefoltert, muss man sagen. Wie ist denn diese Brutalität zu erklären?
Ich meine, das ist schwer zu erklären. Natürlich, bei dieser Sache in Malatya geht man davon aus, da kommen wir vielleicht nachher dazu, dass da auch Hintermänner im Spiel sind, dass das vielleicht besonders schlimm und abschreckend sein sollte oder aufsehenserregend. Letztlich, dass fünf junge Männer in so einem Alter so brutal vorgehen.
Die waren Anfang 20, oder?
Ja, die waren so 19, 20 Jahre, die fünf jungen Männer. Da kann ich auch wieder als Christ nur sagen, dass es letztlich, wenn die Botschaft von Jesus Christus an Menschen weitergegeben wird, um geistlichen Kampf geht und nicht nur um den Austausch von Ideen und dass da Sachen sind, die auch nicht ganz erklärlich sind, warum so brutal gegen Leute, die mit ganz friedlichen Absichten in die Stadt gekommen sind, vorgegangen werden kann.
Nun würde man ja spontan vermuten, diese Tat sei religiös motiviert gewesen. Jetzt weiß man aber, dass die Tat von türkischen Nationalisten begangen wurde. In welchem Zusammenhang steht denn der türkische Nationalismus zu Taten wie dieser?
Tatsächlich kann man sagen, dass Gewalttaten gegen Christen häufiger von extremer nationalistischer Seite gekommen sind. Allerdings ist das dann oft eine Mischung zwischen Religion und Nationalismus, wo dann auch der Gedanke dahinter steckt, ein echter Türke muss auch ein Moslem sein. Sonst müsste man sich ja nicht gegen die Christen so wehren, die ja überhaupt nicht die Türkei als Land oder als Nation angreifen. Es ist immer wieder ein Gemisch von Nationalismus und religiösem Fanatismus gewesen.
Also besteht da auch ein Zusammenhang zwischen einem Erstarken des Islam andererseits und einer Rückbesinnung auf nationale Werte?
Ja, das ist natürlich jetzt ein langes Thema, das in der Türkei recht verwirrend. Es gibt nationalistische Gruppen, die sehr stark gegen die jetzige Regierung sind, die wiederum von stärker islamistischem Hintergrund kommt. Also von daher, das geht nicht in allen Ebenen und in allen Verästelungen zusammen. Man kann nicht sagen, das ist einfach dasselbe. Aber was ich sagen wollte, Nationalismus ist eben dann auch religiös geprägt und ausgrenzend gegen alle, die nicht Muslime sind. Aber inwieweit jetzt das Erstarken des Islam dazu beigetragen hat, das ist schwer zu sagen, weil die islamische Regierung, wie ich ja schon sagte, manche positive Schritte sogar gegangen ist für Christen. Ob sie jetzt da von Herzen hinterstecken, wie auf unteren Ebenen die Leute, die Mitglieder der religiösen Partei denken, das ist eine ganz andere Frage. Man kann das nicht einfach in eins setzen.
Blicken wir zurück, Herr Pastor Hede, und da muss man immer wieder betonen, dass die Türkei noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein multikulturelles und auch ein multireligiöses Land war. Istanbul zum Beispiel hatte eine Bevölkerung, die zu 50% ungefähr aus Christen bestand und Izmir, das frühere Smyrna, sogar eine christliche Mehrheit. Heute gilt sozusagen jeder Christ als Ausländer, wie Sie eben schon sagten. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, die Angst vor dieser winzigen Minderheit von Christen, ich glaube 0,15% sind es an der Gesamtbevölkerung, die kann es doch nicht sein.
Ja, das ist wirklich schwer zu verstehen und schwer zu erklären. Es ist eben ein solches starkes Vorurteil in der Bevölkerung, dass es einfach in eins zu setzen sei, Türke und Muslim zu sein. Es gab im Osmanischen Reich dann die Minderheiten, die man mehr oder weniger geduldet hat, wie die Armenier und die Griechen. Aber jetzt besonders, wenn ein Muslim Christ wird, also von Herzen sich dafür entscheidet, Christ zu sein, Bibel zu lesen und so, dann wird das einfach als Verrat empfunden. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass ein Mensch Christ sein kann und trotzdem sein Land lieben, seinem Land treu sein kann. Und dann werden da die ganzen Gefühle durcheinander geworfen. Das geht jetzt so ganz langsam, dass man anfängt zu verstehen oder dass das in der Öffentlichkeit auch mal gesagt wird, dass es jetzt mittlerweile Türken gibt, die wirklich sagen, wir lieben unser Land, wir sind Türken, wir sind nicht Armenier oder Griechen, aber wir glauben an Jesus Christus und wir sind Christen.
Vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt für mehr Religionsfreiheit in der Türkei, für eine Bewusstseinsänderung auch. Ich will nochmal auf Malatya zurückkommen. Dieser Prozess, der zieht sich schon lange hin. Wie ist denn der augenblickliche Stand des Verfahrens?
Ja, ich habe gerade gelesen, vor ein paar Tagen war der letzte Prozesstag. Der Prozess wird im Dezember fortgesetzt werden. Dass der sich lange hinzieht, liegt nicht in erster Linie daran, dass etwa die Richter nicht interessiert sind, die Mörder zu verurteilen, sondern dass Menschenrechtsanwälte, die sich dafür die Christen engagieren, das ist auch sehr zu beachten, versuchen, möglichst viel die Hintergründe ans Licht zu bringen. Und gerade in der letzten Verhandlung ist wohl mal wieder ein Hinweis darauf gekommen, dass es eben solche Hintermänner gibt, die wahrscheinlich mehr von nationalistischer Seite kommen. Aber ich sage das immer so in der Möglichkeitsform, weil hier in der Türkei und gerade in solchen Fällen liest und hört man von so vielen allen möglichen Verschwörungstheorien und es ist dann manchmal schwer zu sagen, welche davon ist jetzt richtig. Aber um dem noch weiter nachzugehen, dauert der Prozess weiter an. Ich bin eigentlich auch überzeugt, dass die Männer verurteilt werden, aber es wäre natürlich wichtig, dass auch die Hintergründe ans Licht kommen. Uns natürlich wäre wichtig, dass nachdem die verurteilt werden, sie dann nicht in kurzer Zeit wieder bei irgendeiner Amnestie rauskommen.
Die Frauen der Ermordeten, das will ich auch noch erwähnen, denn das hat mich persönlich sehr beeindruckt, haben den Mördern ihrer Ehemänner öffentlich vergeben. Wie ist denn das von der Öffentlichkeit in der Türkei aufgenommen worden?
Ja, damals in den Tagen nach diesen Morden waren natürlich alle türkischen Medien und Zeitungen sehr interessiert an diesem Fall. Es war eine ganz harte Zeit, besonders für die Witwen, die dann gleich gefordert waren, Interviews zu geben und so weiter. Aber sowohl Susanne Geske, die Frau von dem ermordeten deutschen Tilman Geske, als auch Şemsa Aydın, die Schwester meiner Frau und also meine Schwägerin ist und die Frau von Necati Aydın, haben beide erklärt, dass sie den Mördern vergeben. Und das hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Ich habe zum Beispiel ein Zitat dann gelesen, das ein Kommentator in einer türkischen Zeitung geschrieben hat und der sagte, diese Mörder haben versucht, den Missionaren das gar auszumachen, aber was diese Frauen in so ein paar Tagen gesagt haben, das hätten 1000 Missionare in 1000 Jahren nicht erreichen können. Und ich als Christ muss auch sagen dazu, wenn wir Herzen von Menschen erreichen wollen, dann geht das nicht durch Druck und durch Machtmittel und so weiter, sondern durch die Liebe von Jesus Christus, die wirklich als was Besonderes und Ungewöhnliches hier empfunden wird.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns am heutigen Weltmissionssonntag mit der Türkei beschäftigen. Und telefonisch aus İzmit zugeschaltet ist uns der protestantische Pastor Wolfgang Hede. Und Herr Hede, wir haben vor der Pause schon darüber gesprochen, was Menschen widerfahren kann, wenn sie in der Türkei versuchen, die Liebe Christi zu verbreiten. Und das tun Sie in Ihrem Wirkungskreis auch. Sind Sie eigentlich auch schon mal bedroht worden?
Ja, zum einen ist diese grundsätzliche Stimmung da, die man merkt, wenn auch nicht ständig. Es ist nicht so, dass jeder Christ ständig, wenn er über die Straße geht, denkt, ich könnte jetzt ermordet werden. Man lebt ja auch ein ganz normales Leben und sowas passiert ja auch äußerst selten. Bei mir war das dann so schon 2 Jahre vor diesen Morden in Malatya, dass es nach so einer Medienkampagne gegen unsere kleine evangelische Gemeinde in İzmit Angriffe gab. Durch Fensterscheiben wurden eingeworfen mit Steinen. Während der Nacht wurden auch Molotow-Cocktails auf das Gemeindehaus geworfen. Und auch haben wir dann persönlich Bedrohungen gekriegt, so einen Drohbrief, der direkt an unserer Haustür abgelegt wurde und dann nochmal Drohungen per Telefon. Wir haben uns bedroht gefühlt, aber wir wussten damals, es ist richtig, hier zu bleiben.
Hat sich das geändert? Ist es besser geworden nach Malatya oder leben Sie immer noch unter einer Drucksituation?
Also ich muss sagen, die Rolle der Medien ist in den Jahren nach Malatya besser geworden. Da wissen wir nicht, ob das was Bleibendes ist, aber es hat in letzter Zeit nicht mehr so viele reißerische und diffamierende Artikel und Fernsehsendungen gegen Christen gegeben. Das ist eine positive Entwicklung. Ich habe dann, weil die Mörder von Malatya der Polizei dann auch gesagt hatten, dass sie eigentlich mich hätten töten wollen, habe ich ein Jahr dann mit einem persönlich von der türkischen Polizei gestellten Leibwächter verbracht, der immer bei mir war, wenn ich in die Gemeinde ging und so weiter. Das war aber nur das eine Jahr. Wir waren dann ein paar Monate nicht mehr in der Türkei und sind jetzt im Moment nicht mehr für diese kleine Gemeinde verantwortlich. Von daher ist das Gefühl der Bedrohung im Moment nicht mehr so stark da. Aber das ist natürlich keine Garantie.
Sie leben seit fast 10 Jahren in der Türkei. Wie sind Sie dorthin gekommen?
Ich glaube, Sie erwähnten das vielleicht schon, dass meine Frau aus der Türkei stammt. Von daher war das eine Sache, die irgendwie auch nahe lag. Und dann ging es um meine konkrete Anfrage.
Ach, Sie hatten Ihre Frau schon vorher kennengelernt?
Ja, also wir sind schon länger verheiratet. Bei einem früheren Türkei-Aufenthalt habe ich meine Frau kennengelernt und wir haben dann einige Jahre in Deutschland gelebt und sind dann seit 2001 wieder in der Türkei sozusagen. Dass wir hier nach Izmit kamen, das lag daran, dass ein befreundeter Pastor uns konkret gefragt hat, ob wir uns hier eine Mitarbeit vorstellen könnten.
Aber Ihre Frau, das ist richtig, sie hat als Türkin in der Türkei den Weg dann in die protestantische Kirche gefunden.
Ja, wobei meine Frau nicht von muslimischem Hintergrund kommt, sondern ihre Familie und griechisch-orthodox und arabischsprachig. Sie kommt aus der in der Bibel sehr bekannten Stadt Antiochien, die heute Antakya heißt.
Wie läuft denn das generell in aller Regel ab, wenn Türken zum Christentum konvertieren wollen, wenn sie sich für das Christentum interessieren?
Ja, mein Schwager, der dann ermordet wurde, der ist ja dafür ein sehr gutes Beispiel, weil er aus einer sehr überzeugten muslimischen Familie kam, aber dadurch, dass er Christen kennengelernt hat und dann selber angefangen hat, in der türkischen Bibel zu lesen, einfach im Herzen ganz persönlich überzeugt wurde, das ist die Wahrheit und da ist was, was Jesus Christus mir geben kann, was ich im Islam oder in irgendeinem anderen Glauben nicht finden kann, nämlich Gewissheit, wirklich Vergebung zu haben, von Gott geliebt zu werden, ewiges Leben zu haben. Das hat ihn so überzeugt, dass er dann bereit war, die Angriffe, die ja schon vorher anfingen von Seiten seiner eigenen Familie und so weiter, trotzdem Christ zu bleiben. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Wege von Leuten. Es kommen Leute in christliche Gemeinden, die sowieso schon sehr kritisch gegenüber dem Islam waren, aus ganz verschiedenen Gründen. Es kommen Leute einfach aus Neugierde. Aber in der Regel spielt es für sie eine große Rolle, selbst in der Bibel zu lesen. Und auch gut erklärt zu kriegen, was christlicher Glaube eigentlich ist, weil viele Leute mit ganz vielen Vorurteilen über den christlichen Glauben kommen.
Spielt auch das persönliche Zeugnis eine Rolle, also die Art und Weise, wie Christen leben, wie sie ihren Glauben verkörpern?
Natürlich. Ja, wenn Leute Christen kennenlernen und Christen kennenlernen, die glaubwürdig das Christsein leben, dann werden natürlich so Vorurteile dann plötzlich fragwürdig. Und ich habe schon Leute persönlich erlebt, die dann sagen, ja, ich habe ganz anders über die Christen gedacht. Zum Beispiel gedacht, dass alle Christen unmoralisch sind. Sowas denkt man hier in der Türkei. Oder irgendwelche wirren Vorstellungen, die vielleicht da waren und die dann zerstreut werden können. Aber wie gesagt, natürlich als Schritt für einen Moslem, Christ zu werden, ist ein sehr großer Schritt, weil das ihn oft rauszieht aus persönlichen, familiären Bindungen auch. Nicht, weil er sich davon distanziert, sondern weil das für seine Familie undenkbar ist, dass ein Sohn oder eine Tochter zum Beispiel Christ werden könnte.
Also diese Hürden sind eigentlich höher als diejenigen, die der Staat einem aufbauen würde.
Ja, das ist in der Türkei eindeutig. Dass die Frage nach dem sozialen Netz, die Frage nach dem Druck aus der Gesellschaft oft so groß ist, dass dann schon ein sehr überzeugter Glaube da sein muss. Ich denke an einen anderen Fall, an Uğur, das ist der andere türkische Mann, der ermordet wurde in Malatya, der irgendwie, als er Student war, ein neues Testament in die Hand gekriegt hat, hat angefangen, das zu lesen und hat dann seiner damaligen Freundin erzählt, da habe ich den Gott gefunden, nach dem ich irgendwie immer gesucht habe. Also solche Fälle gibt es dann auch und das muss dann schon sehr von innen heraus sein. Wenn jemand nur aus Neugier mal in eine christliche Gemeinde geht, dann wird er spätestens dann wegbleiben, wenn er merkt, das kann eben auch Nachteile bringen.
Und das Zeugnis, haben Sie ein Beispiel dafür, wie gelebter christlicher Glaube zu einem Umdenken geführt hat, zu einer Umkehr?
Ja, wir wissen also zumindest von einem jungen Mann, der ganz bewusst, nachdem er gehört hat von diesen Morden in Malatya, und er stammt selbst aus Malatya, lebt aber jetzt anderswo und hatte vorher einige Informationen von Christen bekommen, hat Christen kennengelernt, aber als er dann gehört hat, da sind drei Männer dafür gestorben, da hat er gemerkt, das ist etwas sehr Ernsthaftes. Und das war für ihn der Auslöser zu sagen, ich will auch Christ sein, ich will Nachfolger Jesu Christi sein. Und lebt einfach der Konsequenz so auch weiter. Wir wissen von manchen Christen, die gemerkt haben, noch stärker als vorher, Christsein heißt auch, Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen und umso klarer als Christ angefangen haben zu leben. Also solche Situationen gibt es, aber aufs Ganze gesehen wissen wir noch nicht, was diese Morde in Malatya für Auswirkungen haben in der ganzen Türkei.
Wie gehen Sie denn persönlich damit um, wenn ein Türke auf Sie zukommt und sich für das Christentum interessiert? Sind Sie da zunächst vorsichtig oder misstrauisch?
Natürlich, grundsätzlich freue ich mich sehr, weil ich denke, dass jeder Türke wie auch jeder Deutsche wissen sollte, wer Jesus ist und was er für ihn getan hat. Aber Sie haben schon zu Recht gesagt, dass da eine gewisse Vorsicht im Spiel ist, gerade nach dem, was geschehen ist. Nachdem wir jetzt längere Zeit in der Türkei leben, haben wir oder ich und ähnliche Leute natürlich ein gewisses Gespür dafür, mit welcher Motivation Leute kommen, je nachdem, was gefragt wird und was nicht. Aber Garantie kann man dafür nicht geben, mit welcher Motivation kommt jetzt da jemand auf mich zu. Da, wenn man dann übervorsichtig ist, dann kann man es auch gleich sein lassen.
Sie haben eben vom Druck des Umfeldes, vom Druck der Familie auf einen Konvertiten bzw. einen Konvertierungswilligen gesprochen. Verbietet das Gesetz eigentlich generell die Konversion vom Islam zu einer anderen Religion?
Nein, das türkische Gesetz verbietet das nicht. Natürlich, der Islam nach seinen historischen Schulen verbietet das sehr streng, sodass viele Muslime in der Welt sogar glauben, dass jemand, der vom Islam abfällt, ermordet werden sollte. Das glaubt sicher nicht jeder Moslem in der Türkei, aber das gibt es im Islam. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr wichtig finde bei den Reden über Religionsfreiheit, auch der Christen in der Türkei, dass dieser Punkt nicht unter den Tisch fällt, dass zur Religionsfreiheit auch das Recht gehört, seine Religion zu wechseln. Und da erwarte ich auch von türkischen Politikern, dass sie das auch in der Öffentlichkeit sagen. Das heißt ja nicht, dass der Ministerpräsident sich freuen soll, wenn einige Muslime Christen werden. Aber wenn er einen demokratischen Staat will, müsste das sehr deutlich auch gesagt werden. Leute, es gehört auch zur Religionsfreiheit, dass Menschen, die aus freiem Entschluss, von ganzem Herzen sich dafür entscheiden, Christen zu werden oder eben Muslims zu werden oder was auch immer, dass die das auch dürfen sollen.
Und das war, glaube ich, dann doch ein Punkt, der bei der Auflistung von Bundespräsident Christian Wulff dann gefehlt hat.
Genau, das ist mir aufgefallen, ich habe natürlich nur kurze Zusammenfassungen seiner Rede gesehen. Natürlich ist es richtig, dass die bestehenden christlichen Kirchen das Recht zur freien Religionsausübung haben sollen, aber zu der freien Religionsausübung muss eben auch gehören, den Glauben weitersagen zu können, und dazu muss die Möglichkeit gehören, dass Muslime, die das wollen, auch Christen werden können. Wie gesagt, die gesetzliche Möglichkeit gibt es, aber im gesellschaftlichen Bewusstsein ist da noch ein großer Wandel nötig.
Protestantische Gemeinden gelten ja im Durchschnitt als missionarischer als zum Beispiel die katholische Kirche. Wo setzen Sie denn weitere Schwerpunkte Ihrer Arbeit, außer bei der Verkündigung?
Ich glaube, ich sagte schon, dass die protestantischen Gemeinden eine recht neue Erscheinung sind, also protestantische türkische Gemeinden. Und von daher sind sie auch noch sehr klein. Das setzt natürlich gewisse Grenzen, was soziale Programme oder Ähnliches betrifft. Im Grunde außerdem, dass wir eben möchten, dass möglichst viele Leute das Evangelium erfahren, ist dann in den kleinen Gemeinden wichtig, dass auch eine familiäre Gemeinschaft aufgebaut wird. Weil ich sagte ja schon, dass wenn jemand, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, zum Teil von den eigenen Verwandten dann nicht mehr so akzeptiert wird wie vorher, dann braucht er umso mehr andere Christen, die ihm zur Seite stehen, mit denen er zusammen auch seine Freizeit verbringen kann oder einfach weiß, da sind Leute, zu denen gehöre ich irgendwie dazu. Also ich denke, das ist ein Schwerpunkt in den Gemeinden. Daneben gibt es natürlich auch andere Dinge wie besondere Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Feiertage und was so zu einer Kirchengemeinde dazugehört.
Herr Pastor Hede, blicken wir jetzt am Ende unseres Gespräches auch noch ein wenig vorwärts, nach vorne in die Zukunft. Im Paulusjahr sind ja erfreulicherweise außer den vielen Touristen, die die Türkei jedes Jahr besuchen, auch viele Menschen erstmals ausdrücklich als Pilger in die Türkei gereist. Das ist hoffentlich ein Strom, der nicht so schnell wieder abreißen wird, damit man die Türkei auch weiterhin als Land der Kirche besucht. Mit welcher Haltung sollten diese Menschen Ihrer Meinung nach kommen? Wie helfen Pilger den Christen in der Türkei am meisten?
Zuerst einmal freuen wir uns natürlich, wenn Leute aus Deutschland, aus anderen Ländern auch in die Türkei kommen. Besonders über Deutsche freue ich mich deshalb, weil dann, wenn man mal die Türkei gesehen hat und hoffentlich nicht nur an den touristischen Badeorten, man einen ganz anderen Zugang auch haben kann zu Türken in Deutschland. Und das ist ja auch wichtig für Christen. Bei der Haltung würde ich gerne dazu sagen, wenn wir als Christen kommen, ist natürlich am wichtigsten, dass wir uns unseres eigenen Glaubens wirklich gewiss sind. Und das, denke ich, fehlt manchmal in Deutschland, dass wir mit Freude und von Herzen wissen, was wir glauben. Und dann brauchen wir die anderen, die was anderes denken, nicht gleich als Bedrohung empfinden, sondern können ihnen in Liebe und Freundschaft Dinge auch weitersagen über unseren eigenen Glauben. Und ich glaube, da müssen wir dann auch nicht zurückhaltend sein. Muslime sind das Bekennen gewöhnt, selbst solche, die vielleicht gar nicht so überzeugt sind. Aber wir sollten uns wirklich zu unserem Glauben auch stellen.
Das war Weltkirche aktuell. Über die Christen in der Türkei haben wir gesprochen mit Pastor Wolfgang Hede von der evangelischen Gemeinde in Izmit. Wolfgang Hede hat ein sehr lesenswertes Buch über die Morde von Malatya geschrieben, mit vielen wissenswerten Hintergrundinformationen zum Christentum in der Türkei. Es trägt den Titel »Mein Schwager, ein Märtyrer«. Erschienen ist es für 9,90 Euro im Neufeld Verlag. Auch das Buch »Christen unterm Halbmond« des Kirchennotexperten Rudolf Grulich sei Ihnen noch einmal ans Herz gelegt, zu beziehen für 16,80 Euro im St. Ulrich Verlag. Wenn Sie die Christen in der Türkei besuchen wollen, versorgt Sie Ihr Kirchennotbüro in München darüber hinaus auch gerne mit Adressen. Und in Zeiten katholischer Gottesdienste rufen Sie einfach die bekannte Nummer an. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.